Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Und hallo liebe Gästin.
Wir haben heute eine Hebamme mitgebracht in unseren Pelvic Talk Podcast. Hallo liebe Sarah und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo und danke, dass ich heute hier sein darf.
Judith hat ja deine Berufung schon verraten, du bist Hebamme. Das heißt, in der heutigen Folge wird sich alles so ein bisschen um das Thema drehen. Was ist denn eine Hebamme? Was macht denn eine Hebamme? Und wann begleitet sie die Frauen bzw. in welchen Lebensphasen? Und vielleicht möchtest du dich kurz bei unseren Hörerinnen vorstellen. Wo bist du derzeit tätig? Seit wann bist du tätig? Und ja, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich habe im November 2023 im Krankenhaus Freistadt angefangen, als Hebamme zu arbeiten. Ich bin kurz davor mit dem Studium fertig geworden, genau, und bin dann direkt ins Krankenhaus gestartet, arbeitet Vollzeit, habe dabei auch noch nicht vor, dass ich nebenbei noch Nachbetreuungen anbiete oder speziellere Kurse anbiete, war natürlich schon einmal sehr schön, mein Spektrum auszuweiten, aber derzeit passt das voll gut so für mich. Und genau, im Krankenhaus in Freistadt betreuen wir die Schwangeren schon in der Schwangerschaft. Also sollte irgendwie mal was auftreten, wo eine Kontrolle notwendig ist oder in der Ambulanz vor der Geburt haben wir auch schon diverse Kontrollen, wo wir uns die Gesundheit von Mama und Baby anschauen. Dann natürlich zur Geburt betreuen wir die Mütter, zur Vaginalgeburt, zum Kaiserschnitt, genau. Und nach der Geburt sind sie bei uns auf der Station, da sind wir auch tätig, wir Hebammen, und gemeinsam mit den Säuglingsschwestern, und da werden nur die Mütter mit den Babys betreut, bis dass sie nach Hause gehen. Und dann daheim haben sie im besten Falle eine Hebamme zu Hause, die dann heimkommt und nur weiter Baby und Mama versorgt.
Genau. Schön, das heißt, du bist wirklich so bei der wichtigsten Zeit eigentlich mit dabei im Krankenhaus, bei der Vorbereitung und dann auch bei der Geburt und im Frühwochenbett. Da werden wir hoffentlich heute auch noch spannende Sachen dazu erfahren. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn man sich dazu entscheidet, Hebamme zu studieren, dann war man ja meistens noch nicht selbst im Kreissaal. Du bist jetzt seit circa 3 Jahren Hebamme im Krankenhaus. Ist es so, wie man sich's vor dem Studium vorstellt, oder warst du dann im Arbeitsleben, ich meine, du hast wahrscheinlich Praktika auch gemacht, wo du schon gesehen hast, wie es abgeht, aber ist man dann doch überrascht, wie eine Geburt aussieht und wie sie abläuft?
Also ich habe vor dem Studium überhaupt keinen Plan gehabt, was eine Hebamme macht. Gerade, dass ich überhaupt gewusst habe, dass es eine Hebamme gibt, und ich glaube, dass schon nur sehr viele gibt, die nicht so wirklich wissen, was Hebammen alles eigentlich machen und begleiten. Ist aber durch die Aufklärung, die schon teilweise in den Schulen stattfindet mittlerweile, ja, ich glaube, schon weiter verbreitet, der Beruf. Während dem Studium habe ich natürlich Praktika gemacht und habe auch sehr viel gesehen von dem Beruf, und da sieht man einfach ja sehr viele unterschiedliche Situationen, sehr viele unterschiedliche Paare, Geburten, Frauen. Da wird einem dann schon erst bewusst, wie umfangreich der Beruf tatsächlich ist und welche Facetten das der Beruf mittragt, und dass natürlich ein sehr schöner Beruf ist, aber dass auch nicht immer nur schöne Seiten gibt. Mhm. Genau. Aber es ist jetzt so, wie man es als Studentin schon mitbegleitet hat und mitgerückt hat. Und natürlich entwickelt man dann selber seine eigene Arbeitsweise und seine eigenen Erfahrungen und arbeitet halt dann dementsprechend. Und ja.
Ich finde das total gut, dass du sagst, es ist nicht nur schön, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch über diese Seiten vom Beruf sprechen kann. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe mich damals auch für Hebamme beworben. Es ist dann aber nichts geworden, sondern die Physiotherapie. Aber ich hatte trotzdem immer schon auch ein bisschen Einblick in den Beruf, weil meine liebe Mama auch Hebamme war. Leider ist sie nicht mehr da, dass ich mit ihr drüber sprechen kann. Aber ich kann mich erinnern, dass sie immer zu mir gesagt hat, Zum Glück ist es die Physiotherapie geworden, weil man muss als Hebamme so oft schwierige Entscheidungen treffen. Und sie hat immer gewusst, wie entscheidungsunfreudig ich bin und hat deswegen gesagt, gut, dass das nichts geworden ist. Sie glaubt, das hätte nicht so gut zu mir gepasst. Warst du schon öfters in diesen Situationen, wo es einfach wirklich auch schwierig war?
Ja. Wenn du im Kreiszimmer arbeitest als Hebamme, dann betrifft dir das. Dann betrifft dir das, dass du Entscheidungen treffen musst, dass du auch in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen musst. Aber das geschieht meistens, also es geschieht eigentlich immer im Team. Wenn es jetzt wirklich einmal eine schwierige Situation ist, dann sind die Ärzte da, dann ist vielleicht nur eine zweite Hebamme da, dann ist die Säuglingsschwester involviert, dann ist da natürlich auch das Paar involviert, auch ganz klar. Und dann wird oft gemeinsam nur Entscheidung getroffen. Es gibt aber auch Situationen, da kann man natürlich dann nicht mehr so lange überlegen, sondern dann muss schnell eine Entscheidung getroffen werden. Mhm. Und dazu sind wir auch ausgebildet, dass wir wissen, wann geht's in die falsche Richtung, wann birgt es in die falsche Richtung ab und wie müssen wir dementsprechend reagieren. Und das kriegt man mit der Zeit recht gut ins Gespür, würde ich jetzt sagen. Also es ist auch ganz viel Gespürsache, der Beruf. Genau, und wie gesagt, man ist nie komplett allein in der Entscheidungsfindung. Es sind immer Ärzte da, es sind immer Hebammenkolleginnen da, wo man sich auch mal absprechen kann. Ja, genau.
Adrenalin auf 110%, würde ich mal sagen, im Kreißsaal.
Und ab wann siehst du jetzt dann quasi die Schwangeren das erste Mal? Weil du machst ja dann noch keine Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, wo ja dann quasi die Frauen schon ein bisschen früher wahrscheinlich dann Hebammenkontakt haben. Wann ist so dann der Zeitpunkt, wo es du dann zum ersten Mal siehst, ist dann wirklich tatsächlich das so quasi erstes Muttermund abtasten, bevor es dann losgeht? Oder ist es häufig schon wirklich davor, wo du eben erst erwähnt hast, Ambulanz oder Gespräch? Was sind da die typischen Sachen, die da begegnen?
Es sind ein paar Frauen bei uns in der Mutter-Kind-Pass, also bei den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, die halt Gebietskrankenkasse versichert sind und die halt sonst keinen Frauenarzt haben. Also die betreuen wir auch da schon ganz bald, genau. Und so richtig sehe ich dann die Frauen in der Ambulanz. Das ist meistens dann so 35 plus 0 Schwangerschaftswoche, wenn halt irgendwelche Auffälligkeiten waren zum Beispiel, da wollen wir es dann schon ein bisschen früher sehen. Das kommt immer ganz darauf an, wie die Schwangerschaft verlaufen ist. Wenn die Schwangerschaft aber sehr physiologisch verlaufen ist, sehe ich die Frauen oft auch erst einmal ab 38 plus 0, also wo es dann wirklich schon Richtung Geburt geht. Deswegen da, weil wir wenn möglich vorab schon ein bisschen Anamnese haben möchten, damit wir wissen, auf was müssen wir achten, wenn die Frau zur Geburt kommt. Manchmal ist aber auch schon vorgekommen, dass sie der Termin nicht ausgegangen ist und dass die Frau halt dann direkt zur Geburt gekommen ist und dass wir sie da dann erst das erste Mal gesehen haben. Also das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich auch, wir haben Frauen, die sind in der Schwangerschaft gestürzt, die kommen zur Kontrolle, das sehe ich halt dann auch schon früher als wie zu der Zeit zum Beispiel. Genau, also das ist wirklich ganz bunt durchmischt, wann wir sie sehen, aber meistens so 2 Wochen vor dem Geburtstermin.
Und da wird dann eher auf das Baby geschaut oder auf die Frau, weil wir kommen ja natürlich vom Beckenboden, von der Beckenbodenseite und befunden oder beraten ja dann auch Frauen, sei es jetzt online, aber auch in der Praxis mit ihrem Beckenboden in der Schwangerschaft. Ist das auch Thema oder würdest du sagen, wo bewegt ihr euch da hauptsächlich? Ist es eher beim Kind, bei der Frau, beides?
Grundsätzlich beide. Also beim Baby wird nochmal die Durchblutung angeschaut, wird geschaut, wie groß ist das Baby jetzt, gibt es dahingehend irgendwelche Auffälligkeiten. Wir schreiben dann manchmal auch ein CTG, also wir hören die Herztöne vom Baby mittels einem Ultraschallkopf ab für 20, 30 Minuten circa. Und bei der Frau schauen wir uns an, wie entwickelt sie das Gewicht, weil das kann auch mal ein Hinweis sein, dass auch was in die falsche Richtung geht zum Beispiel. Welche
in
Fragen
beide Richtungen,
hat sie?
Also Übergewicht und Untergewicht oder?
Ja, wobei wir am Ende der Schwangerschaft mehr dann in Richtung Übergewicht schauen oder Gewichtszunahme, weil bei einer Schwangerschaftsvergiftung zum Beispiel kann es sein, dass man zum Schluss oder sollte sich so etwas entwickeln, recht stark einlagert. Und wenn das Gewicht jetzt auf einmal innerhalb von ein paar Tagen zum Beispiel recht höher worden ist, dann müssen wir halt da mal hinschauen und da müssen wir fragen, gibt es vielleicht noch andere Symptome dazu zum Beispiel. Genau. Untergewicht wird vielleicht eher schon früher in der Schwangerschaft thematisiert werden. Also Viele Frauen haben natürlich auch in der Schwangerschaft schon eine Hebamme an ihrer Seite oder einen Gynäkologen, eine Gynäkologin, die da auch schon beraten kann. Genau. Bei uns ist dann so, dass wir uns dann nur den Blutdruck anschauen, weil der eben auch viel Aussagekraft hat hingehend Pathologie. Beckenboden, muss ich ehrlich sagen, ist da dann kein Thema, weil wir oft also getaktet sind bei den Untersuchungen, genau. Und natürlich besprechen wir mit den Frauen Fragen oder Anliegen oder was halt beschäftigt. Für das nehmen wir uns eigentlich immer Zeit. Nur so Beratungsthemen speziell haben wir dann nicht mehr.
Ja.
Da wäre halt dann vielleicht die Hebamme zu Hause gefragt, dass sie das schon unter der Schwangerschaft vielleicht bespricht oder auch einmal der Gynäkologe, die Gynäkologin da hinweist, dass das Thema wichtig wäre.
Ja. Und da bietet sich dann, glaube ich, auch der Raum eben für tolle Kooperationen, dann zum Beispiel eben auch mit Physiotherapeuten, wenn eine Frau angibt, dass Probleme bestehen oder Schmerzen oder Inkontinenz etc., dass man da einfach dann auch mit den Physiotherapeutinnen zusammenarbeitet. Und das finde ich dann immer so schön, weil auch daran kann ich mich erinnern, dass meine Mama oft erzählt hat, dass es immer so ein bisschen oder sehr häufig so Rivalitäten gibt zwischen Hebammen und Physiotherapeutinnen, weil jeder so ein bisschen das Gefühl hat, der andere macht etwas von dem Job, was eigentlich die eigene Aufgabe wäre sozusagen. Und das habe ich immer total schade gefunden und auch nicht wirklich verstanden, weil ich immer großer Fan davon bin, dass einfach das ganze Wissen und Know-how zusammengetragen wird. Und Hebammen haben ein total umfangreiches Wissen, Physios haben ein umfangreiches Wissen. Und es soll ja schlussendlich um die Frau gehen, oder? Dass sie die bestmögliche Begleitung bekommt. Und ich glaube, die bestmögliche Begleitung ist nur dann möglich, wenn alle Berufsgruppen, also auch die Ärzte, einfach zusammenhelfen und alles zusammentragen.
Da bin ich total bei dir, weil nur weil man eine Hebamme ist, muss nicht heißen, dass man Expertin für Beckenboden ist. Also es ist ja das Studium sehr, sehr, sehr umfangreich und man kann dann gar nicht jedes Thema so ins Detail angehen. Und da habt ihr dann sicher auch ein sehr hohes Fachwissen, was wir Hebammen zum Beispiel oft auch gar nicht haben. Und deswegen wird schon mittlerweile auch bei uns interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr hochgeschrieben und wir haben ja Physiotherapeutinnen im Haus, die zum Beispiel auch dann im Wochenbett aufkommen und mit den Frauen über die ersten Übungen reden, über den Beckenboden an sich reden. Es weiß nicht jede Frau, was ein Beckenboden ist. Mhm. Und es hat auch nicht jede Frau den Zugang, auch nicht in der Schwangerschaft zum Beispiel, dass man das Thema halt, dass man sich darum kümmert und dass man einen guten Beckenboden dann aufbauen kann, auch in der Schwangerschaft. Und das finde ich sehr wichtig und wie du schon gesagt hast, auch für die Frauen einfach, die profitieren davon, wenn einfach mehrere Gruppen zusammenarbeiten und jeder sein Fachwissen und seine Expertise dazu beitragen darf für eine gute Frauengesundheit.
Mhm, genau, ich glaube, was da auch wichtig ist zu erwähnen, ist, umso besser man da zusammenarbeitet, bekommt die Frau auch ein klareres Bild. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wir erleben das manchmal auch in unseren Kursen, dass die Frauen total verunsichert sind, weil der Gynäkologe sagt das anders, die Freundin sagt das anders, die Hebamme und dann vielleicht auch noch wir. Und dann kommt sie quasi in so ein bisschen ein Unwohlsein rein, was ist jetzt richtig, und weil jede Frau will natürlich das Beste für ihr Baby. Und genau, dass man da einfach an einem Strang zieht, ist sicher das Beste.
Das stimmt, ja, weil es hat, wie gesagt, jeder seine Erfahrungen, also hat jeder seine Expertise und das sehen wir auch bei uns, dass das oft einfach schwierig ist, dass da jeder dann, genau, dass jeder dann wirklich dasselbe erzählt und beratet. Unter Säuglingsschwestern und Hebammen ist das auch oft nochmal, ja, aber wir versuchen schon, dass wir da einen Strang eben ziehen und dass wir die Frauen wirklich relativ, gleich beraten und betreuen, damit es eben nicht verwirrt sind, weil das ist dann oft nochmal was für Unsicherheit sorgt.
Wir haben ja da auch eine Frage aus der Community bei unserem Instagram-Kanal bekommen, so quasi ab wann soll man denn zur Hebamme gehen oder wann soll man sich denn eine suchen? Ich weiß noch, ich war da relativ spät dran. Ich habe immer gesagt, ja, das mache ich schon. Und dann in der 18. Woche haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich mal zum Durchrufen anfangen. Aber was würdest du sagen, ist zeitmäßig erstens einmal die erste Empfehlung, aber auch wahrscheinlich schon in der Frühschwangerschaft, wenn ein Ziehen oder irgendwas Körperliches auftritt, wann würdest du sagen, für unsere Hörerinnen, dann ist jetzt an der Zeit, dass man sich vielleicht einmal auch eine Hebamme anvertraut oder dahin geht?
Grundsätzlich ist mittlerweile tatsächlich ja so, dass man sie eigentlich, sobald man weiß, dass man schwanger ist und eine Hebammenbetreuung haben möchte, sie auch gleich mal auf die Suche machen muss, weil einfach sehr viele Hebammen draußen oder ja freiberuflich nicht mehr tätig sind oder noch nicht tätig sind. Und das merkt man dann schon, dass einfach Frauen, die sich nicht gleich mal drum kümmern, oft Schwierigkeiten haben, dass dann tatsächlich eine Hebamme finden, die heimkommt, weil es kommt halt auch darauf an, wo wohnen die Frauen, wo wohnt die Hebamme, weil zu weit will man halt dann nicht fahren als Hebamme, ist auch klar. Genau, also da würde ich tatsächlich ans Herz legen, so bald als möglich. Es gibt dafür eine Internetseite, die heißt ganz schlicht hebammen.at, wo alle Hebammen aufgelistet sind. Da kann man dann eingeben, wo wohnt man, welche Qualifikationen soll die Hebamme haben zum Beispiel. Und dann muss man sie eh durchrufen und hoffen, dass die Hebamme halt anonym nimmt, weil gerade Urlaubszeit ist immer ein bisschen schwierig, Weihnachtszeit ist immer ein bisschen schwierig. Also gerade wenn der Geburtstermin in diese Zeiten fallen sollten, gerade da ist es halt dann wichtig, dass man sie gleich einmal umschaut. Hebammen können natürlich auch während der gesamten Schwangerschaft für die Frauen da sein. Das kommt halt immer darauf an, was bietet die Hebamme an, was möchte ich als Frau annehmen oder welche Angebote möchte ich annehmen. Manche Hebammen bieten Akupunktur in der Schwangerschaft an zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Qualifikationen oder Zusatzausbildungen, die die Hebammen machen können und anbieten können. Und das ist halt ganz, ganz individuell. Aber auch eine Hebamme könnte zum Beispiel auch Schwangerschaftsvorsorge machen, wo sie sich anschaut, wie geht's dem Baby, wie geht's der Frau. Wir können halt keinen Ultraschall machen. Und das ist halt heutzutage schon sehr, sehr wichtig, den Paaren auch oft. Also es gibt da unterschiedliche Paare natürlich und Frauen und Eltern, aber man merkt schon, dass dieser Ultraschall schon sehr an Gewicht hat. Genau. Und den können halt nur die Gynäkologen und Gynäkologinnen machen.
Quasi den Schall von über dem Bauch oder den Schall vaginal?
Grundsätzlich über den Bauch, also wo sie wirklich dann das Baby sehen. Ja,
also das Babyface. Also.
Genau. Mhm. Genau.
Welche Zusatzausbildungen fasst du schon ins Auge? Du sagst, es gibt so viele, wir kennen das auch von der Physiotherapie. Gibt's was, wo du dir denkst, ah, das möchtest du unbedingt einmal machen?
Ja, sehr viele. An der Zeit hapert es dann tatsächlich. Akupunktur würde mir schon sehr, sehr gefallen, wenn ich das einmal anbieten könnte. Genauso wie kraniosakrale Therapie finde ich sehr interessant, weil ich ja selber schon damit in Berührung gekommen bin. Und es auch sehr, sehr wichtig oft ist für die Babys, wenn sie durch den Geburtskanal geschlupft sind, dass einfach da was gelöst werden kann, falls was da wäre. Also da ist kraniosakrale Therapie schon sehr super.
Da geht mir jetzt das Herz auf als Osteopathin.
Genau. Oder auch Trageberatung zum Beispiel fände ich auch sehr super, weil einfach die Babys Traglinge sind und dann lernt man halt unterschiedliche Tragetechniken, denen man dann an den Familien weitergeben kann. Das werde ich dann ins Auge fassen, wenn es dann wirklich zum Nachbetreuen wird.
Sehr spannend. Du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, dass du Geburtsvorbereitungskurse machst und im Zuge dessen, dass ich ja Hebamme studieren wollte einmal, durfte ich auch bei einem Geburtsvorbereitungskurs wirklich einen kompletten Durchgang mitmachen sozusagen und habe das total spannend gefunden, was da alles angesprochen wird. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, was sind da so Themen, was ist der Umfang von diesem Kurs, das Ziel und das Ziel
für die Paare? Ja, Geburtsvorbereitungskurs ist so ein Thema. Man kann da über so vieles reden, weil einfach auch unser Beruf so vielseitig ist. Bei uns in Freistadt ist es so, es sind 3 Termine, zu je circa 2,5 Stunden, sage ich jetzt. Es ist ein Vormittagstermin dabei und 2 Abende. In Freistadt haben wir mehrere Hebammen, die diesen Kurs machen. Das heißt, wir wechseln uns immer ab. Monat für Monat ist es dann wieder eine andere Hebamme. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wie das auch jeder dann wirklich, welche Themen das immer dann dabei sind. Aber so grundsätzlich geht es natürlich um die Schwangerschaft, was sich da vielleicht verändert, was man bis zur Geburt noch machen kann, dass man halt die Schwangerschaft Schwangerschaft und dann auch die Zeit vor der Geburt gut unterstützt. Dann natürlich ist Geburt ein ganz großes Thema, weil die Eltern oft gar nicht wissen, was kommt auf sie zu. Dass man da einfach einmal informiert, wie geht so eine Geburt vonstatten, wie soll es physiologisch ablaufen, aber auch, welche pathologischen Ereignisse könnten auftreten. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Eltern auch wissen, was könnte sein. Und dass sie das einmal gehört haben zumindest und dann nicht bei der Geburt so überrascht werden davon, wann halt irgendwas notwendig wird. Genau, und dann geht es natürlich auch noch um Stillen. Das ist ein ganz ein Riesenthema dann in der Nachbetreuung. Wie man das am besten vorab vielleicht schon ein bisschen unterstützen kann, wie man dann auf was man halt achten sollte im Frühwochenbett. Und dann ist der Lernprozess nach der Geburt, dass man zusammenfindet, Mutter und Baby.
Und ab wann startet ihr damit den Geburtsvorbereitungskursen? Es ist von der Zeit her, was für eine Schwangerschaftswoche?
Grundsätzlich sagen wir so ab 32 plus 0, circa 8 Wochen vor dem Geburtstermin würde es Sinn machen, weil die Geburt dann nicht mehr so lange hin ist und weil man trotzdem in der Schwangerschaft schon eben ein bisschen fortgeschritten ist und das dann halt immer mehr Thema wird, gerade das Geburtsthema. Später muss man halt oft schauen, es können natürlich die Kinder auch früher kommen, als wir jetzt am Geburtstermin, wie wir wissen. Und dann muss man halt schauen, dass sie die Termine halt ausgängen, dass man alle dann, dass man überall Teilnehmer hat, Kinder. Das haben wir auch schon gehabt, dass dann Frauen tatsächlich nicht zum Kurs gekommen haben, Kinder oder einen Abend verpasst haben, zum Beispiel, weil halt das Baby schon früher gekommen ist. Genau, deswegen, wenn sich der Kurs nicht anders ausgeht, sage ich lieber später machen, als gar keinen Kurs vielleicht machen. Aber so ein 32 plus 0 wäre unsere Empfehlung.
Ich finde so einen Kurs wirklich extrem wichtig, weil, wie du sagst, viele Frauen beschäftigen sich ja davor noch gar nicht mit diesem Thema und werden dann zumindest ein bisschen begleitet, aufgeklärt, vielleicht auch der Partner, das kann ich mir erinnern, das war auch bei dir sehr notwendig, deinem Mann. Aber ich finde das super spannend, dass ihr da wirklich auch diese Themen so konkret ansprecht. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass wir ja auch einen Schwangerschaftskurs, den Baby-Baby-Kurs haben, das ist nicht dasselbe wie ein Kurs von Hebammen im Krankenhaus. Das möchte ich jetzt in diesem Zuge gleich einmal erwähnen, weil das ist auch oft das Thema. Wir haben körperliche Schwangerschaftsvorbereitungen. Also
und auch schon Schwangerschaftsbegleitung, also wo man halt dann wirklich physiologisch noch dran arbeiten kann. Was verändert sich in welchem Trimester? Wie kann man noch kräftigen? Wie kann man schon physiologisch vorbeugen, dass der Beckenboden quasi so viele Eigenschaften mit sich bringt, dass sie ein Geburtsrohr bilden kann. Genau.
Sprich, unsere Frauen sollten im besten Fall wirklich schon sehr früh in der Schwangerschaft damit starten. Und auch hier möchte ich wieder hervorheben, finde ich die Kooperation so schön und so wichtig. Wir von der körperlichen Seite und die Hebammen, das, was sie am besten können, nämlich das ganze Setting rund um die Geburt, Frühwochenbett etc., dann was alles in euer Aufgabengebiet so fällt.
Genau, da würde ich kurz einhaken. Da gebe ich da wieder vollkommen recht, weil wir als Hebammen haben in dem Kurs oft auch gar nicht so die Zeit oder den Umfang, dass wir uns auf irgendein Thema spezialisieren. Also wir schneiden ja sehr viel an, weil es uns wichtig ist, dass wir einfach überall ein bisschen Einblick geben. Aber gerade so das Körperliche zum Beispiel, sicher machen wir Übungen und wir zeigen den Frauen vielleicht, wie man ein bisschen so Beckenübungen vor der Geburt ein wenig üben kann oder Kräftigungsübungen auch, aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie es in eurem Kurs zum Beispiel vorkommt, weil es sich einfach zeitlich dann tatsächlich nicht ausgeht.
Und wie du angesprochen hast, es sind ja so viele andere Themen und dann kommen ja Fragen dazu.
Genau.
Also ich kann mich das eben erinnern, ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs extern noch gemacht. Der war 3 Tage hintereinander, den ganzen Tag. Mhm. Und dann, wie es zur Geburt gekommen ist, quasi sind wir vom Inhalt, glaube ich, die Hebamme war total dann im Zeitstress, weil die Männer halt so viel gefragt haben, so No-Brainer-Fragen, wo sich, glaube ich, jede Frau im Raum so gedacht hat, so, was, es gibt eine Nachgeburt? Also so, auch das ist ja dann das Zeitmanagement mit vielen verschiedenen Paare muss man dann auch irgendwie managen. Das
jeder bringt seine Eindrücke mit, seine Fragen, seine Erfahrungen, genau.
Wir haben noch Fragen aus der Community. Und zwar zum Thema Geburt. Eine Followerin hat gefragt, was gibt es denn für Tipps für die Geburt als Paar, wenn die Hebamme nicht anwesend ist?
da finde ich sehr wichtig, dass man vorab als Eltern bespricht, was brauche ich als Frau, was brauche ich als Schwangere, als Gebärende, als Wöchnerin, dass man da auch wirklich sehr ehrlich ist und dass man sich da überlegt, was ist mir wichtig, dass mein Partner oder auch meine Partnerin mitbringt und wie kann es mir am besten unterstützen. Und da würde ich wirklich sagen, setzt euch zusammen, redet drüber, schreibt euch das auf, vielleicht damit auch der Partner oder die Partnerin dann oder die Begleitung bei der Geburt dann nicht überfordert ist. Weil die Frau erlebt eine Situation, die hat sie vorher noch nie erlebt. Die weiß selber vielleicht gar nicht, wie sie in der Situation reagieren wird oder wie es was auch vielleicht braucht. Darum sollte man das Spektrum auch ganz, ganz weit sehen, was vielleicht in der Situation unterstützend sein könnte. Und damit die Begleitung ein bisschen ein Tool hat, was dann machen kann. Genau. Und ja, dann kommt es auf die Geburtsphase drauf an. Es natürlich geht es auch nicht immer, dass man 24/7 im Kreiszimmer sind. Wir bemühen uns eh sehr über durchgehende Begleitung. Aber dass man da einfach, das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man davor drüber redet, was brauche ich, weil nicht jede Frau braucht dasselbe.
Ja. Da haben wir auch eine Möglichkeit. Wir haben für die Paare in unserem Geburtsvorbereitung oder Schwangerschaftsbegleitungskurs quasi so ein Geburtswunschzettel, wo sie aufschreiben können, ey, was für Bewegung tut man vielleicht gut, möchte ich angegriffen werden oder nicht. Also da geben wir aber Beispiele. Und ich weiß auch, mein Mann hat den Zettel ernsthaft in der Kliniktasche mitgehabt und hat, wir haben das Geburtsphase spezifisch zusammengefasst und er hat immer noch geschaut. So, was soll ich jetzt
machen? Ja, er hat es wahrscheinlich gebraucht mit seinem Know-how.
Genau. Und die Hebamme war dann eben auch so lustig, wie halt dann das Baby da war, dass sie gesagt, sie hat noch nie einen Mann mit Zettel quasi organisiert gesehen, was er halt tun soll und eben welche ISG man am liebsten mobilisiert hat. Aber auch das geben wir gern mit, dass man das auch in der Schwangerschaft oder wir sagen immer gern, noch am Tag, wo man vielleicht schon gereizt ist, einen Hunger hat, der lang war, solche Sachen ausprobiert, wo man herausfindet, das ist auch ein bisschen quasi Extremsituation machen, was ja Geburt auch ist natürlich.
Nur ein bisschen nicht mehr, vergleichbar aber, mit ja, Hangry sein.
Aber trotzdem, genau, also den Tipp lieben wir auch. Ja.
Es kann natürlich auch ganz anders kommen, dann, gell, dass man dann ganz was anderes braucht. Vielleicht Gedanken machen, aber trotzdem die Erwartungen überschrauben, weil nur wenn man Erwartungen hat, kann man enttäuscht werden. Also trotzdem offen in die Geburt reingehen und dann einmal reingespüren, was brauche ich jetzt? Mhm. Vielleicht ist dann gar nicht das, was ich mir vorab aufgeschrieben habe, aber natürlich ist ein hilfreiches Tool für gerade für die Begleitungen auch.
Mhm. Und eine letzte, unsere Uhr tickt, was auch noch eine ganz spannende Frage ist, Hausmittel für den Geburtsstart und auch bei Geburtsverletzungen.
Jetzt kannst du aus deiner Tasche.
Genau. Bezüglich Geburtsverletzung, ich glaube schon, dass was bringt, wenn man den Damm ein bisschen vorbereitet mit Massagen. Ganz sanft, wie es für einen passt, in verschiedene.
Gibt es auch Studien jetzt wieder dazu, dass das tatsächlich hilft,
in Kombination mit beckengutem Training?
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Sonst bezüglich Geburtsverletzung einfach ja in die Beweglichkeit. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben schaut, dass man sein Becken mobilisiert, dass man verschiedene Positionen ausprobiert und da seid ja ihr dann Experten dafür, dass man unter der Geburt zum Beispiel nicht jetzt nur die ganze Zeit liegt oder die ganze Zeit steht und Becken kreist. Also wir machen schon sehr gern, dass wir unterschiedliche Positionen unter der Geburt ausprobieren und mit den Frauen machen. Manche haben eh selber Ideen und bewegen sich ganz intuitiv. Das ist immer super. Und manchmal müssen wir da ein bisschen pushen. Und natürlich haben wir Ideen, aber wenn man das vorab schon ein bisschen trainiert hat und ein bisschen die Beweglichkeit trainiert hat, dann hat das schon seinen Sinn. Bezüglich Geburtsstart, Bewegung ist immer gut. Ich finde auch mittlerweile diese Luwendiät, hat schon sehr viele Vorteile gebracht, habe ich bei einigen Frauen schon gesehen, dass man sie einfach.
Auch im Helmy Baby.
Ja, voll gut. Dass man sie einfach ohne Weizenmehl und ohne Industriezucker am Schluss ernährt. Die Empfehlung wäre so 4 Wochen vor Geburtstermin, kann man natürlich auch schon früher machen, weil je gesünder, dass man sie ernährt, desto besser. Und das hat sicher einen Mehrwert für den Körper und für den ganzen Geburtsprozess, für die Reifung vom Muttermund, für die. Ja, dass der Körper einfach geburtsbereit wird, genau. Sex wäre zum Beispiel auch ein Thema, wenn nichts dagegen spricht. Manche haben ja zum Beispiel eine Gebärmutterhalsverkürzung. Da muss man halt dann ein bisschen aufpassen. Aber wenn alles physiologisch verläuft, wäre das noch ein Thema, falls auch noch freut am Schluss. Genau, aber die Prostaglandine im Spermium würden halt zum Beispiel auch den Gebärmutterhals reifen lassen und das Gewebe weich machen. Ja, ein paar so
waren schon gute
kleine Tipps, genau.
Definitiv. Sehr gut. Und wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt und wir überlassen unseren Gästinnen immer gerne so die Abschlussworte. Gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du möchtest, dass jede Frau, die vielleicht gerade selbst schwanger ist oder im Frühwochenbett ist oder
die Schwangerschaft plant?
Genau. Lass mich gar nicht so anschauen. Bei mir ist noch nichts im Plan. Aber gibt es noch irgendwas, was du möchtest, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwelche Tipps oder sonstiges?
Vertraut euch im Körper und vertraut euch selber. Ihr schafft das und ihr werdet da gut durchgehen durch die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen, bitte sprecht es an. Mit uns kann man über alles reden und immer und auch unter der Geburt, wenn irgendwas gerade nicht so passt oder nicht so fein ist. Wir haben immer irgendwelche Ideen auf Lager, die wir machen können. Und informiert euch. Ich glaube, das ist trotzdem, natürlich sollte man nicht zu verkopft in die Geburt einsteigen, weil das merkt man oft, wenn Frauen über alles nachdenken und könnte nicht das passieren und was ist, wenn das passiert und jetzt rein's gerade nicht so, wie es reiner soll. Da merkt man schon, dass dann oft die Geburten einfach ein wenig stocken oder halt, ja. Vertraut euch, aber informiert euch, aber seid trotzdem offen für das, was kommt. Geburt ist nicht planbar, so ist es wirklich und es wird euch einen Weg geben.
Eine Oma würde jetzt sagen, jedes Kind ist nur auf die Welt gekommen, oder wie sagt
wir
man da?
Frauen sind geboren, um zu gebären.
Ja, solche Sprüche. Aber ich finde, du hast die perfekten Abschlussworte gefunden. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Das war wirklich eine super spannende Folge. Und ich weiß schon, bei wem ich mir mal die Tipps holen werde, wenn es soweit ist.
Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, ihr habt euch auch ganz viel mitnehmen können, liebe Pelvic Queens. Und wir verlinken euch die liebe Sarah mit ihrem Instagram-Kanal auch noch in den Shownotes. Also auch hier jederzeit auf ihr Profil gerne zugreifen.
Vielen Dank.
Ciao!
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvitalk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen! Psst! Sprich darüber.